Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, und Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der Materie zurück. Erläuterung zu der Parabel. Die Ungläubigen können den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes nicht erfolgreich ausführen. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Glauben wird durch Gemeinschaft mit Gott geweiht erweckt. Bedauernswerte Menschen glauben nicht an Gott, selbst nachdem sie alle Beweise der vedischen Literatur von großen Persönlichkeiten vernommen haben. Sie sind von zögernder Natur und sie sind nicht in der Lage, sich auf die Ebene gefestigten hingebungsvollen Dienstes zu erheben. Folglich ist Glaube einer der wichtigsten Faktoren für den Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Nach Aussage des Chaitanya Charitamrita ist Glaube die feste Überzeugung, dass man einfach durch Dienst für den höchsten Herrn, Sri Krishna, die höchste Vollkommenheit erreichen kann. Das ist wirklicher Glaube. Im Srimad Bhagavatam 4.31.14 heißt es: Yatataro Mulanishcha Anishet Vishechanena Vivyandita Skanda Bujo Pashaka Rano Pahatacha Yatendriyanam Tateva Sarabahanam Achutejya. Wenn man die Wurzel eines Baumes bewässert, werden alle Äste, Zweige und Blätter zufriedengestellt. Und wenn man den Magen mit Essen versorgt, werden alle Sinne des Körpers zufriedengestellt. In ähnlicher Weise werden alle Halbgötter und alle Lebewesen zufriedengestellt, wenn man sich im transzendentalen Dienst des höchsten Herrn beschäftigt. Wenn man die Bhagavad Gita gelesen hat, sollte man deshalb unverzüglich zur Schlussfolgerung der Bhagavad Gita kommen. Man sollte alle anderen Beschäftigungen aufgeben und den Geist für den höchsten Herrn Sri Krishna, für den höchsten Herrn Krishna, die Persönlichkeit Gottes, aufnehmen. Man sollte alle anderen Beschäftigungen aufgeben, den Dienst für den höchsten Herrn Krishna, die Persönlichkeit Gottes, aufnehmen. Glaube bedeutet, von dieser Lebensphilosophie überzeugt zu sein. Die Entwicklung solchen Glaubens ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Es gibt drei Gruppen von Krishna-bewussten Menschen. Zur dritten Gruppe gehören diejenigen, die keinen Glauben haben. Selbst wenn sie nach außen hin im hingebungsvollen Dienst tätig sind, können sie die Stufe höchster Vollkommenheit nicht erreichen. Höchstwahrscheinlich werden sie sich nach einiger Zeit wieder abwenden. Sie mögen zwar im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein, aber weil es ihnen an völliger Überzeugung und festem Glauben mangelt, fällt es ihnen sehr schwer, am Krishna-Bewusstsein festzuhalten. Wir haben bei der Ausübung unserer missionarischen Tätigkeiten die praktische Erfahrung gemacht, dass sich einige Menschen dem Krishna-Bewusstsein mit einem verdeckten Motiv zuwenden. Sobald es ihnen wirtschaftlich ein wenig besser geht, geben sie den Vorgang auf und gehen wieder ihre alten Wege. Nur durch Glauben kann man im Krishna-Bewusstsein Fortschritt machen. Was die Entwicklung von Glauben betrifft, so gilt jemand, der in den Schriften des hingebungsvollen Dienstes wohl bewandert ist und die Stufe festen Glaubens erreicht hat, als erstklassiger Gottgeweihter. Zur zweiten Gruppe gehören diejenigen, die im Verständnis der Schriften des hingebungsvollen Dienstes nicht sehr fortgeschritten sind, die aber trotzdem von sich aus fest daran glauben, dass Krishna Bhakti, Dienst zu Krishna, der beste Weg ist und ihn deshalb in gutem Glauben angenommen haben. Daher befinden sie sich auf einer höheren Stufe als die drittklassigen Gottgeweihten, die weder über vollkommenes Wissen von den Schriften noch über festen Glauben verfügen, die aber aufgrund der Gemeinschaft mit Gott geweiht und aufgrund ihres einfachen Wesens dennoch versuchen, diesem Pfad zu folgen. Der drittklassige Gottgeweihte kann zu Fall kommen, doch wenn man zur zweiten Klasse gehört, kommt man nicht zu Fall. Für den erstklassigen Gottgeweihten besteht keine Möglichkeit, herunterzufahren. Auf dieser Stufe wird man mit Sicherheit Fortschritt machen und am Ende das Ziel erreichen. Was den drittklassigen Gottgeweihten betrifft, so glaubt er zwar, dass hingebungsvoller Dienst für Krishna sehr gut ist, hat jedoch noch kein ausreichendes Wissen über Krishna aus den Schriften, wie dem Srimad Bhagavatam und der Bhagavad Gita. Manchmal neigen diese drittklassigen Gottgeweihten zu Karma-Yoga oder Jnana-Yoga und zuweilen sind sie verwirrt. Doch so wie die Infektion von Karma-Yoga oder Jnana-Yoga verflogen ist, werden sie zu zweitklassigen oder sogar erstklassigen Gottgeweihten. Glauben an Krishna wird ebenfalls in drei Stufen unterteilt und wird im Srimad Bhagavatam beschrieben. Erstklassige Anhaftung, zweitklassige Anhaftung und drittklassige Anhaftung werden ebenfalls im Srimad Bhagavatam im 11. Kanto erklärt. Diejenigen, die keinen Glauben haben, selbst nachdem sie von Krishna und der Vortrefflichkeit des himmelsvollen Dienstes gehört haben, und die alles nur für schöne Worte halten, finden diesen Pfad sehr schwierig, auch wenn sie angeblich im himmelsvollen Dienst beschäftigt sind. Für sie besteht sehr wenig Hoffnung, die Vollkommenheit zu erreichen. Freundliches Glaube bei der Ausführung himmelsvollen Dienstes ist sehr wichtig. Ashadadana Kurushadara Masyasya Parantava Pradhyamantava Karate Mikro Samsara. Diejenigen, die auf dem Pfad des himmelsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, bezwingen der Feinde. Folglich kehren wir zum Pfad von dem guten Tod und dem äußeren Welt zurück. So in diesem Vers wird sehr viel mehr. Und auch in der Leute wird über Glaube gesprochen. Und es wird erklärt, dass Glaube ein sehr elementares Element ist im spirituellen Leben. Weil wir versuchen, im Grunde versuchen wir im spirituellen Leben, das zu verstehen oder das zu verwirklichen, was sich jenseits unserer Wahrnehmung befindet. Zumindest in Anfang. So, das heißt, mit anderen Worten, ja, es ist äußerst wichtig, dass wir Vertrauen haben in die Heiligen Schriften, Vertrauen haben in den spirituellen Meister, in Charges. Und hier in der Erläuterung erklärt Shri Prabhupada, dass entsprechend zu diesem Glauben oder dem Grad im Glauben verschiedene Kategorien von Gottgeweihten. Erstklassige Gottgeweihte, zweitklassige Gottgeweihte und drittklassige Gottgeweihte. Und er erklärt uns hier, dass diejenigen, die einen sehr schwachen Glauben haben, die nämlich drittklassige Gottgeweihte sind, dass sie sehr leicht verwehrt werden können oder auch entmutigt werden können. Den himmelsvollen Dienst wieder aufzunehmen. Aber warum erklärt hier? Ein sehr wichtiger Punkt. Nur, dass solche Gottgeweihten, wenn sie einfach fortfahren im Krishna-Bewusstsein und gute Gemeinschaft haben und Glaube haben, dass sie erhoben werden können oder Fortschritt machen können auf die zweitklassige Ebene und auf die erstklassige Ebene. Und im Grunde ist es unsere einzige Hoffnung. So, der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, dass es vier Arten von Pravita Bhaktas gibt, die sich an ihn wenden. Nämlich diejenigen, die die Befreiung suchen vom Leid, diejenigen, die wirtschaftliche Probleme haben, dann diejenigen, die neugierig sind, und diejenigen, die mit der Wahrheit suchen, wissbegierig sind. Und der Prabhupada erklärt uns in dem Zusammenhang, dass wenn solche Gottgeweihte sich an Gott wenden und nicht wieder abweichen von diesem Pfad oder sich nicht verwirren lassen, nur dass so viele äußere Benefits nutzen, nur so viele äußere Benefits nutzen. Oder Vorteile, richtig. Ne, die man bekommt durch den himmelsvollen Dienst. Sich einfach immer demütig, bescheiden, bemühen, Fortschritt zu machen. Dass sie auch mehr und mehr frei werden vom Einfluss der Schadensfreude. Zumindest der Lehre der Schadensfreude. So, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das einfach weitermachen. Aber der erklärt uns hier und erwähnt hier, nur diese Haltung und Erläuterung hier, dass jemand sagt, nur ich mache so gefallen sein, ich mache so unqualifiziert sein. Aber ich bin davon überzeugt und ich habe gehört von den Autoritäten, ich habe in den Heiligen Schriften gelesen, dass der himmelsvolle Dienst die einzige Lösung des Zweifels. Das ist im Grunde eine sehr, ich sagte, eine sehr glückliche Haltung. In Chaitanya Charitamrita heißt es, dass man sehr von Glück begünstigt sein muss, um mit dem Krishna-Muster in Berührung zu kommen. Und natürlich auch von Glück begünstigt sein muss, um sich Krishna-Muster zu halten. Bhagya bedeutet, dass man von Glück begünstigt ist. So dieses Glück mag sein, dass man das schon angesammelt hat von vorherigen Leben. Oder wenn man einfach so glücklich sein muss, nur von Glück begünstigt sein, dass man die motivlose Herzlichkeit irgendwelcher großen Seelen hat. Da gibt es in den Shastras werden drei Arten von befreiten Seelen erwähnt. Sadhana-Siddha, Nitya-Siddha, Sadhana-Siddha und Kripa-Siddha. Wenn wir von Nitya-Siddha sprechen, von Gottgeweihten, die auf der befreiten Ebene befinden, wenn die ewig befreit sind, das ist etwas, zumindest in der materiellen Welt, sehr außergewöhnlich. Der Bhava dazu erklärt, dass Nitya-Siddha bedeutet, dass jemand sich von Anfang an des Lebens immer im hingehungsvollen Dienst beschäftigt, ohne jemals Krishna zu vergessen. Und da gibt es Beispiele in den Shastras von, zum Beispiel Pariksit Maharaj. Als Pariksit Maharaj geboren wurde, wir kennen alle die Geschichte aus dem Srimad Bhagavatam, dann sollte er erst getötet werden, vernichtet und von Ashwatthama getötet werden, von der Brahmastra-Bombe. Oder Brahmastra war. Aber die Mutter Ashwatthama, die Mutter Pariksit Maharaj, war eine große Vaishnavi. Er suchte ganz spontan bei Krishna Zuflucht. Nur obgleich sie von einer ganz gewaltigen Bombe bedroht wurde. Das heißt, dass die Brahmastra-Waffe eine ganz außergewöhnliche Bombe ist. Sie kann nämlich jemanden töten. Inmitten von vielen Personen. Ohne dass die anderen Personen in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum Beispiel das Kind im Leib der Mutter zu töten, ohne die Mutter zu verwunden. So Ashwatthama hatte diese Waffe, wie sagt man, geworfen, Pariksit Maharaj. Und als die Mutter Pariksit Maharaj spürte, dass sich ihr diese Waffe näherte, dann suchte sie ganz spontan, das ist natürlich als große Vaishnavi bei Krishna zu finden. Und im Bhagavatam heißt es, dass der Herr erschien, also von Pariksit Maharaj erschien, um ihn zu beschützen. Und Pariksit sah diese wunderbare Form des Herrn. Und als er geboren wurde, war er auf der Suche nach dieser wunderbaren Form. Er konnte diese Form nie vergessen. Weiß jemand, was die Bedeutung von Pariksit ist? Das Wort ist Pariksit. You know the meaning of Pariksit?
Pariksha means to see, and Pari means around, it means looking around.
Looking around, yeah. Searching. Das bedeutet, im Grunde, der Name bedeutet auch, dass Pariksha Maharaj noch der Suche war. Nach dieser Form, die er gesehen hat und die er wieder verloren hat. Und es heißt im Bhagavatam, dass Pariksha Maharaj von Anbeginn seines Lebens immer im hingebungsvollen Dienst zu Krishna beschäftigt. Da gab es früher im Bhagavatam, in unseren ersten Ausgaben des Bhagavatams, da gab es immer ein sehr schönes Bild. Das zeigte, wie Pariksit Maharaj mit Bildgestalten fährt und so weiter als kleines Kind. Der Bhagavad erklärt an dieser Stelle, wenn das Beispiel von Pariksit Maharaj sehen, was ein Nitya-Siddha ist. Dass er nämlich von Anbeginn seines Lebens immer im Dienste Krishnas beschäftigt ist und Krishna niemals vergisst oder keinen Umständen vergisst. So, das ist ein ganz besonderes Sehen. Bhagavad erwähnt dazu, dass manchmal solche großen Seelen auf der materiellen Ebene erscheinen und deshalb als Avatar bekannt sind. Avatar bedeutet jemand, der herabsteigt. Das heißt, diese großen Seelen erscheinen in der materiellen Welt mit ganz bestimmten Missionen, wie sie von Krishna geschickt werden, mit bestimmten Missionen beauftragt werden. Aber der kleine an anderen Stelle in der Bhagavad Gita sagt er, Nur bei solchen großen Seelen an der materiellen Welt erscheinen. Dann gehen sie nur über die Welt, um die leidenden Seelen zu befreien. Und sie haben keinen anderen Zweck. Sie begehren nicht danach, bekannt zu werden, berühmt zu werden, reich zu werden und so weiter. Und sie haben gar kein anderes Ziel. Gar keine andere Mission. Gar keine andere Mission. Also, so Nitya Siddha, eine ewig befreite Seele, trifft man sehr, sehr, sehr in der Welt. Also wie Krishna sagt, Samahaten, große Seelen, wirklich große Seelen, Mahatmas, die sind sehr, sehr, sehr in der Welt. Nur wenn sagen wir es das, Shri Prabhupada erklärt, dass diese materielle Welt nicht ein Ort für, kein Ort ist für Mahatmas. Das habe ich schon oft erwähnt. Eine Aussage von Prabhupada, die Prabhupada sagt, dass wenn jemand in der materiellen Welt erscheint, ganz gleich in welcher Form, wir verstehen, ob es ein Schurke ist, der erschienen ist. Wenn nur Schurken erscheinen hier in der materiellen Welt, genauso wie im Gefängnis. Ursprünglich zumindest war das Gefängnis dazu bestimmt, die ganzen Schurken zu beherbergen. Und normalerweise fand man im Gefängnis keine unbescholtenen Bürger. Unbescholtene Bürger davon? Unbescholtene Bürger. So, das ist der Grund. Diese materielle Welt hat einen ganz bestimmten Zweck. Es ist nicht der Ort, die materielle Welt ist nicht der Ort, an dem sich die großen Seelen tummeln müssen. So, und dann Nitya Siddha und dann Sadhana Siddha. Jetzt kommen wir unserer Kategorie schon ein bisschen näher. Sadhana Siddha bedeutet jemand, der ein Sadhaka ist, der Sadhana, der strikt im Prinzip des Sadhana. Ein sehr wichtiges Prinzip. Wir sollten sehr, sehr strikt den regulierenden Prinzip des Lebens von Dünnen zu führen. Durch die unsere ganz natürlichen Beschäftigungen reguliert werden. Und anstatt dass wir uns erniedrigen, werden wir langsam erhoben. Zu den Vedaschriften gibt es Vorgänge, wo man langsam erhoben werden kann. Und dann gibt es auch Vorgänge, wo man schneller erhoben werden kann. Ne? Nach dem Prinzip, wie Prabhupada das erklärt, als Prabhupada nach Amerika kam. In Amerika gab es ganz am Anfang gab es das Beispiel mit dem Empire State Building in New York. Das war zumindest zu der Zeit das höchste Haus. Ich meine, heute immer das Haus. Is it still the highest skyscraper in New York? Empire State Building?
I'm not sure. Yeah. One of them,
at least. Anyway, so Prabhupada nur benutzt dieses Beispiel, dass man auf den höchsten Dach, an die Spitze, dass man gelangen kann, dass ich gelangen kann, mit dem Fahrstuhl, oder man kann die Treppen hochsteigen. Und Prabhupada hat den hingebungsvollen Dienst, Bhakti, Bhakti-Yoga, verglichen, mit diesem Vorgang des Fahrstuhls. Während die anderen Vorgänge, die sonst in den Vedischen Schriften beschrieben werden, mit den allmählichen Vorgang verglichen werden, die man langsam nach oben sind. Also dieser Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ist im Grunde ein sehr, ein großes Geheimnis, genauso wie es in vorhergenannten Versen, im vorhergenannten Vers heißt Rajavidya, Rajaguya. Das ist das Geheimnis, das Geheimnisvollste aller Geheimnisse. Oder es ist Rajavidya. Rajavidya, Prabhupada erklärt hast du das. Genauso wie es unter vielen Dingen etwas Höheres gibt. Zum Beispiel in den Tieren heißt es, dass der Löwe der König der Tiere ist. Angeblich das stärkste Tier ist. Oder wie unter den Menschen, gewöhnlichen Menschen, der König der Höchste ist. Genauso ist der Prabhupada erklärt, dass es viele Arten von Wissen gibt. Aber von allen Arten des Wissens ist das Wissen über unsere ewige Beziehung zu Krishna und das Geheimnis des himmelsvollen Dienstes, rein himmelsvollen Dienstes, und das höchste Wissen. So diese eingeweiht zu werden in dieses Geheimnis, in das höchste Wissen, ist nicht leicht. Das ist nicht etwas, was man automatisch hat. Nur durch die Gnade großer Seelen. Wie zum Beispiel Prabhupada, das ist ganz praktisch. Ne? Als Prabhupada in die westliche Welt kam, ne? Kann man nicht davon sprechen, dass all diejenigen, die hervorfahren, qualifiziert waren, die Segnung Prabhupadas. Ne? Deshalb sprechen wir immer davon, dass es die motivlose Gnade ist. Seine göttliche Gnade. Ne? Zum Beispiel eine der, wie heißt man, honorischen Titel. Ehrentitel, ja, den man spirituellen Meister gibt, ist seine göttliche Gnade. Das heißt, es ist die Barmherzigkeit. Nur die sichtbar gewordene Barmherzigkeit ist höchste Gnade. Das heißt, dass Krishna durch die Gnade des spirituellen Meisters, der reinen geweihten Krishna, seiner reinen geweihten, den bedingten Seelen der materiellen Welt seine Gnade erfasst. Und seine Herzlichkeit erfasst. Und es heißt auch, dass der spirituelle Meister eine äußere Manifestation der Liebe ist. So ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wir im Grunde erstmal nicht, wie sagt man, dass wir im Grunde die Barmherzigkeit, dass wir abhängig sind von der Barmherzigkeit der großen Seele, abhängig sind von der Barmherzigkeit unserer Acharyas, unserer vorhergegangenen Lehrer. Und der Weichname ist der fortgeschrittene Weichname. Ich weiß nicht, in Deutschland. Wir haben kein Recht.
Anrecht.
Wir haben nie
Anrecht.
Wir haben Recht schon. Weil das unsere Veranlagung ist unsere Position. Anspruch. Wir haben keinen Anspruch. Wir können keine Rechte, wie sagt man, Rechte nehmen?
Geltend machen.
Ja, wir können keine Rechte geltend machen. Man sollte verstehen, dass wir die Barmherzigkeit Krishnas und die Barmherzigkeit der Vaishnavas diese Möglichkeit bekommen, uns in den Mund von Dienst zu verschaffen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt im Verständnis. Nur, dass wir diese, und das führt uns zum nächsten Punkt, von Kripasita. Kripasita bedeutet, dass wir dass jemand so eine, dass man sofort schon machen will, eine befreite Seele werden kann durch die außergewöhnliche Gnade großer Personen. Und wir sollten nicht nur, wir sollten verstehen, dass wir in unseren Bemühungen, selbst wenn wir noch so viel bemühen in uns vollen Dienst, noch so strikt sind in uns vollen Dienst, dass wir doch immer, dass es nicht ein mechanischer Vorgang ist, dass wir von der Herzlichkeit großer Seelen haben. Und deshalb sollten wir nicht müde, sollten wir uns bemühen, so viel Segnung wie möglich zu bekommen. Ja, und wir sehen das ganz praktisch. Am Leben großer Persönlichkeit, wie bemühen sie man, Barmherzigkeit zu bekommen von einem anderen Persönlichkeit. Zum Beispiel lesen wir jetzt gerade im Srimad Bhagavatam von der Radhamuni. Wie wir schon gelesen haben, Bhagavatam, wo es an der großen Seele durch die Barmherzigkeit, der großen Seele, durch die Kripa, durch die Barmherzigkeit. Er nahm das Prasadam von ihnen, er diente ihnen, er hörte von ihnen, und das ist der Vorteil. Gemeinschaft zu haben mit großen Seelen bedeutet, dass wir also uns hinsetzen und ihre Äußerlichkeit bewundern. Oder ihre ethnischen Qualitäten, wie sagt man in Deutschland? Rassischen? Volkszugehörigkeit oder gleich. Oder ihr Alter oder alles solche Sachen. Das sind alles Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Der Papa erklärt dazu, dass man einen Dummkopf, das ist im Grunde Chanakya Pandit, der das gesagt hat, dass man einen Dummkopf erst in dem Moment identifiziert wird, in den Mund aufmacht. Er kann sehr respektiert sein, er kann sehr, wie gesagt, großes Ansehen haben, reich sein und alles Mögliche. Aber so wie er den Mund aufmacht und spricht, weiß man nicht. Zumindest wenn man gelehrt, wie man sagt, wenn man Bildung hat. Kann man ihn sofort identifizieren. Und in der gleichen Weise auch kann man auch eine große Seele identifizieren, indem man hört. Wir sehen das praktisch zum Beispiel in Bhagavatam, Da wird die Geschichte von Rahugana erwähnt, König Rahugana und seine Beziehung zu Jadavard. Rahugana war ein sehr mächtiger König. Und er war aufgrund seines Reichtums und seiner Macht ein bisschen übermütig. Oder ein bisschen roh, wie sagt man? Roh im Umgang mit seinen Untertanen. Und als sie als er durchs Land getragen wurde von der Sänfte, da fiel einer der Sänftenträger aus. Und Rahugana befahl seinen Sänftenträger, dass sie einen anderen Sänftenträger suchen sollen. Und sie kamen und sie zogen über das Land auf der Suche nach dem Sänftenträger und sie trafen auf Jadavard. Und äußerlich hatte Jadavard alle Qualitäten eines guten Sänftenträgers. Er war stark, er schien, wie sagt man, foolish, wie sagt man das, foolish, dumm, ja, dumm, er schien dumm. Man muss anscheinend eine ganz besondere Mentalität haben, um kämpfen zu tragen. Und sie nahm ihn mit sich, ne? Und beschäftigt als Sänftenträger. Und nach einiger Zeit kamen die Sänfte aus dem, wie sagt man, aus dem Takt, aus dem Gleichschritt, kam ja vom Gleichschritt. Und der König Rahugana war sehr gestört. Und dann stellte er seine Sänftenträger zur Rede. Und er drohte ihnen, sie zu strafen, wenn sie nicht im Gleichschritt gehen würden. Und dann beschwerten sich die Sänftenträger darüber, dass der Neue den Schritt nicht halten konnte. Das lag nicht an ihnen. Sie wollten sich verteidigen. Und dann warnte der König, Rahugana Chattopara. Und als sie dann weiter schritten, hielt er wieder nicht den Gleichschritt. Und da wollte der, da fing der König den Avaduta Jadavard an zu beschimpfen. Und er war so, wie sagt man, so unflieg, ist das in Deutschland, unmäßig in seinen Beschimpfungen. Maßlos in seinen Beschimpfungen. Dass Jadavard ihm Mitleid verspürt. Und er fing an zu sprechen. Und obgleich er bekannt war als der stumme Jadavard, Jada bedeutet im Grunde, wie sagt man, dull, wie sagt man, dull, grob, nee,
dumpf,
dumpf, dumpf,
dumpf,
dumpf, richtig dumpf. Also der dumpfe Jadavard. Das ist was die Bedeutung von Jada. Und plötzlich fing Jadavard an zu sprechen. Und er erklärte ihm tiefe philosophische Gehalte. Er erklärte ihm, dass beide nicht der Körper waren, dass der König sich fälschlich für einen König hielt, aber dass er für den nächsten Leben genauso ein Sänftenträger und ein noch niedriger Mensch sein könnte. Und er erklärte ihm diese transzendentale Wahrheit über die Seele, Beziehung zu Gott und so weiter. Und als der König diese Worte hörte, weil er im Grunde war eine große Seele, aber er war sehr bedeckt. Und als er die Worte von Jadavard hörte, wurde er mehr und mehr erweckt. Und verwickelte mehr und mehr, dass er eine große Persönlichkeit vor sich hatte. Und gleich Jadavard aussah wie ein, wie ein Dummkopf, völlig ungepflegt. Im Schwert Bhagavatam heißt es, dass es einen ganz besonderen Zweck hatte, dass er sich so benahm. Weil er eine große Seele war. Und er hatte einen großen Fehler begangen. Nur zwei Geburten vorher. Da war der große Persönlichkeit am Bhagavatam-Marsch gewesen. Er hatte einen großen Fehler begangen. Er war vom Pfad des himmelsfreien Dienstes abgewichen. Und war heruntergefallen. Und aufgrund dessen hat er den Körper eines Rehs angenommen. Und durch die Gnade Krishnas, weil er eine sehr große, eine sehr fortgeschrittene Seele war, hatte Krishna ihn gesegnet mit einer klaren Erinnerung. Er konnte sich, obgleich er sich im Körper eines Rehs befand, konnte sich an alles erinnern und auch seine Fehler erinnern von vorher. Und das heißt im Srimad Bhagavatam, dass Jadavard, als er im Körper eines Rehs geboren wurde, dass er schon im Kindesalter seine Mutter verließ die Gemeinschaft der Rehe verließ oder ging wieder zu dem Ort hin, wo er vorher aus sich genommen hat. Und in dieser Weise versuchte er sich nur zu fixieren auf Krishna selbst, obgleich er sich im Körper eines Rehes befand. Und als er den Körper aufgab, bekam er wieder eine menschliche Form. Und er wurde in einer sehr, wie sagt man, in einer sehr guten brahminischen Familie geboren. Und der Vater gab sich große Mühe, ihn zu erziehen. Zu einem, wie sagt man, zu einem Brahmana zu sein. Aber selbst ein Brahmana zu sein, war für Bharata Maharaj unbedeutend. Weil er wusste, dass gut und schlecht in der materiellen Welt beides nicht absolut oder schlecht sind, vom absoluten Standpunkt aus betrachtet. Sondern er war nichts anderem interessiert als an der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und als er in dieser Weise sich weigerte, erzogen zu werden, wurde er sehr schlecht behandelt. Das heißt, im Bhagavatam, dass sein Vater sehr bemüht war, ihn zu erziehen und ihn sehr umsorgt. Aber als er sein Vater starb, ging er über und wurde von den Söhne von der Mutter mit einem anderen Vater. Von denen wurde er beschützt. Und die waren nicht beschützt, sondern nur sie hatten keinen Sinn für ihn. Sie ernährten ihn sehr schlecht, sie behandelten ihn sehr schlecht. Und sie brachten beschäftigten ihn auf dem Feld, um die Ernten zu beschützen, so im Stil einer Vogelscheuche. Und das ist eine lange Geschichte, die im Srimad Bhagavatam beschrieben ist. Aber wo ich hinkommen will, war dieser Punkt. Dass Jalabhar äußerlich war nicht zu identifizieren als eine große Zelt. Erst in dem Moment, wo er den Mund aufmacht. Wo er zu Rahugana sprach. Da wurde sein wahres Wissen offenbar. Und im Bhagavatam heißt es, dass Rahugana diese Worte hörte von Jalabhara, also mehr und mehr und mehr ehrfürchtig wurde, respektvoller, dämlich, und dass er ihm gleich zum Schluss zu Füßen fiel. Und daran bat, von ihm akzeptiert zu werden, als sein Schüler, als sein Shishya. So, ist nicht so leicht, große Seelen zu identifizieren. Es gibt viele Beispiele auch in den Shastras, von großen Seelen, die sich in ähnlicher Weise offenbart haben. Und wir sehen zum Beispiel auch, wenn wir heilige Orte besuchen, zum Beispiel Vrindavan, treffen wir oft, sind oft diejenigen, die sich mit spirituellen Leben beschäftigen und die Askese üben oder die in Entsagung nehmen, sind vom materiellen Standpunkt aus betrachtet wahrscheinlich sehr unbedeutend. Sehr schwer zu identifizieren als solche. Und deshalb heißt es, wenn man den Umgang mit solchen großen Seelen nutzen will, dass man sehr, sehr dämlich sein muss. Man muss frei sein von Stolz. Und in dieser Weise sollten wir uns bemühen, so viel Kriegbar, so viel Segnung, so viel Herzlichkeit zu bekommen wie möglich von großen Seelen, wenn diese großen Seelen vor uns erscheinen. Dienste zu erweisen. Genau wie der Prabhupada erklärt. Das ist zwar ein Beispiel, was er gibt als der Bezug der Schüler zum spirituellen Meister, aber das ist sehr interessant. Der Prabhupada sagt, dass wenn wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben mit dem spirituellen Meister persönlich, dass wir ihm dienen sollen. Wir sollten ihn unterstützen, assistieren. In dem, was das Essen betrifft, das Baden betrifft, Kleidung und so weiter, Platz zum Schlafen. Wir sollten ihm dienen, wir sollten hören von ihm. Wir sollten lernen von ihm, so viel wie möglich. Und wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, dann sollten wir seine Unterweisungen dienen und seine Unterweisungen verändern. Und Pavel erklärt dazu, dass es normalerweise nicht der Fall ist, dass man ständig, also wenn selbst wenn solche großen Seelen da sind, dann würde ich ständig Gemeinschaft haben. machen, weil diese großen Seelen meistens reisen, ständig unterwegs sind. Und wir haben das gesehen im Beispiel von Shri Prabhupada. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in der Zeit, wo Shri Prabhupada da war. Am Anfang war Shri Prabhupada noch sehr, wie sagt man, zugänglich, sagt man das? Sehr zugänglich. Und im Laufe der Jahre, so in dem Maße, wie die Bewegung für Krishna Bewusstsein wuchs, schien es, dass Shri Prabhupada sich mehr und mehr zuzugeben. Und dass er sich wichtigeren Aufgaben widmet und die Verantwortung für seine Bewegung, alle Aspekte der Bewegung, seinen Schülern übergab. Und sie sehr sorgfältig trainierte für ihre zukünftigen Aufgaben. Und dass man manchmal, das geht vielen Schülern von Shri Prabhupada zu der Zeit so, dass selbst wenn sie mit Shri Prabhupada zusammen waren irgendwo, dass sie doch das Gefühl hatten, dass sie ihn Shri Prabhupada so weit weg, wie sagt man, erschien, so weit weg erschien. Ich kann mir zum Beispiel erinnern, einmal saßen wir in Stockholm, weil das im Flugplatz von Shri Prabhupada. Das war das Moment, als wir uns von Shri Prabhupada verabschiedeten. Shri Prabhupada war die ganze Zeit in Stockholm in Schweden gewesen. Das war 73. Und dann saßen alle am Flugplatz mit Shri Prabhupada. Und Shri Prabhupada hatte alles gesagt. Er schien, als hätte Prabhupada schon, hätte er schon abgeschlossen mit dem Besuch. Er saß auf der Bank. Mit dem übergeschlagenen Bein, mit der Chapa, mit dem Beatback in der Hand. Und war völlig, wie sagt man, völlig wie sagt man, losgelöst von der ganzen Umgebung. Und die Gottgeweihten saßen halt vorhin auf dem Boden, auf dem Steinfußboden. Die Leute gingen. Sehr verkehrsreicher Teil des Flugplatzes. Und gleich wie alle vor Shri Prabhupada saßen, hatten wir doch alle das Gefühl, dass Shri Prabhupada so weit weg. Und ich kann mich erinnern, in einem Moment, da war ein kleines Kind. Und das Spiel ist auf dem Boden, das war so vielleicht 2-3 Jahre alt. Drehte so, wie nennt man das? Das Kreis, drehte sich so, wie sagt man, auf dem Boden? Rollte auf dem Boden. Man war total im Mai. Und kümmerte, war überhaupt nicht bewusst, dass da Prabhupada, wir saßen alle sehr respektvoll, das drehte sich auf dem Boden. Und dann ganz plötzlich, schaut Verhartes und schaut es so Prabhupada an und sagt, Prabhupada, die Kinder das sagen. Ja. Und da schien es, als Prabhupada plötzlich wieder zurückkam. Es schien so, als wenn er plötzlich wieder zurückkam in die Zeit sozusagen. Ja. Und Prabhupada hatte so eine Blume, so eine Rose in der Hand. Und so wie das Kind Prabhupada gesagt hat, nahm Prabhupada die Rose und fing so mit dem Kind an zu spielen. Als das kam, das war so ein Umstand. Der erschien, als wäre. Als würde Prabhupada diese, wie sagt man, Reciprocation, diese Erwiderung, diesen Austausch. Ne? Als würde, weil das Kind einfach nur Prabhupada gesagt hat und sich Prabhupada zugewandt hat, dass Prabhupada sofort ist, wie sagt man, diesen kleinen Funken, der da entstanden war, dass der Prabhupada sofort befähigt. Nach einiger Zeit, wenn das mit den Kindern so ist, die Kinder können normalerweise ihre Konzentration nicht lange halten. Und nach einiger Zeit wandert das Kind wieder ab und rollt sich wieder los. Und sofort war Prabhupada wieder auf einer anderen Frequenz. Oder ich kann mich erinnern, zum Beispiel an einen Gottbruder von mir, der war früher der Tempelpräsident in Genf, in der Schweiz. Und er hat mir mal das Gleiche erzählt, von seiner Erfahrung mit Shri Prabhupada. Er hatte im Grunde nie viel Gemeinschaft mit Shri Prabhupada. Aber weil er der Tempelpräsident war, hatte er plötzlich eine Beziehung zu Shri Prabhupada, als Shri Prabhupada die Stadt besucht. Und war plötzlich wichtig. Und dann erzählte er, dass als er, oder war irgendwas zu tun, dann musste er mit Shri Prabhupada irgendwo hin. Und dann saßen sie zusammen von der Bank. Ganz alleine irgendwo. Also das war ganz im Rathaus. Und da hatte Prabhupada ganz besonderen Empfang für Prabhupada genommen. Und dann erzählte er das. Er saß mit Prabhupada. Und obgleich er auf der gleichen Bank mit Shri Prabhupada saß, schienen ihn Universen zu trennen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Sache, die wir erinnern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in den Punkt gekommen bin.
Weißt du noch, dass man die große Seelen nicht so leicht erkennen kann? Oder
die richtig. Irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu? Hat irgendwas, möchte irgendjemand noch was zu sagen zum Text?
Zu Shraddha vielleicht. Einige Stellen aus den, zum Beispiel aus, wenn ich es gerade gesagt habe, Chaitanya Charitamrita, aus den Shastras, schwierig ist, manche Dinge einfach anzunehmen, das Vertrauen zu entwickeln. Und da
zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Chaitanya Charitamrita, den habe ich nicht gelesen, den ist zitiert worden. Jeder, der Chaitanya Mahaprabhu nicht verehrt, ist ein Dämon.
Das ist nicht nur jeder, das nicht verehrt, sondern jeder Vaishnava, weil der Chaitanya Mahaprabhu nicht akzeptiert, dass die beste Persönlichkeit Gottes.
Das ist ein Dämon. Es ist schwierig, zu so einem Statement Vertrauen zu haben. Also für sich das nicht zu verstreuen, sich mir die Haare davon. Wenn ich sowas lese. Wie soll man das damit umgehen? How can we?
Ich denke, das ist mehr eine Frage von Verwirklichung. Genauso, man kann das andere Extrem davon. Ja, in Chaitanya Charitamrita zum Beispiel heißt es, dass wurde Chaitanya Mahaprabhu gefragt, wer ist ein Vaishnava? Im Grunde hat Chaitanya Mahaprabhu öfters diese Frage beantwortet. Aber speziell in diesem Fall, den ich jetzt erwähne, dann sagte Chaitanya Mahaprabhu, wenn jemand nur einmal den heiligen Namen Krishnas akzeptiere ich ihn. Dann ist er schon ein Gott geworden. Auf der einen Seite sonst sehen, auf der anderen ein anderes, Wenn wir zum Beispiel nur mal unsere eigene Heilung sehen, wie begrenzt unsere, Akzeptanz? Wie wir Gottgeweihte akzeptieren, oder Personen akzeptieren als vollständige Gottgeweihte. Sag mal, wir sollen eine halbe Stunde wieder anrufen.
Ich passe auf.
Mega, oder? Mega, oder? Sag mal, Media, oder geh mal zu.
Frage von Verwirklichung.
Wie viele Statements in den Shastras sind, die klarer werden, die mehr dann verwirklichen sind, wenn man die Leute nicht genau, zum Beispiel lese ich im Augenblick gerade den fünften Kant, Schulwagen. Das sieht so far out der Aussage. Aber wenn man das mit der Logik und mit der, Begriffen orientiert oder an den Dimensionen orientiert, in der wir im Augenblick leben, ist unmöglich zu verstehen. Und auf der anderen Seite, ganz anderer Punkt, der in dem armlichen Bewusstsein kommt. Dass wir können nicht erwarten, dass wir alles gleich von Anfang an alles verstehen. You wanted to say something?
I had a question. So how does one...
You have a question? I thought you had the answer. I thought you wanted to contribute something to what he said.
No, I want to bring further part of
what
the question.
What do you say to his question about the demons?
Well, it's pretty much the same thing that you said. Mm-hmm. That it's just a question of realization. It's just a question of... That means that if one doesn't have faith, that means that one's faith needs to be developed, and which means, as Prabhupada said at the beginning, the purport of faith is developed by association with devotees. Mm-hmm. And that association means shravanam kirtan, guhya makyati prajati, asking questions, getting answers on these types of things. So my question is...
Are you... Is this a free understanding that I'm going to come ask us yes?
Nee,
du scheinst ja nicht so viel.
Ich kann es doch nicht blind. Ich kann es aber nicht blind annehmen, oder? Was mache ich, wenn ich es nicht verwirklicht habe? Kann ich dann sagen, es ist eine Wahrheit?
Nein, das sagst du einfach. Das habe ich noch nicht verwirklicht. Wenn dich jemand herausfordert und sagt, ja, hör mal, du bist doch ein Dibodi, oder? Wie das wirklich in euren Büchern so was steht. Kann ich nicht verstehen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn ich eines Tages mal ein fortgeschrittener Gottgeweihter bin, dass all diese Zweifel sich klären werden. Anstatt dass man anfängt zu spekulieren und sagt, ja, hör mal, also du bist ja wirklich Dämon. Ne? Also das nicht akzeptiert, ich muss mal einfach glauben oder so. Obgleich es selber nicht glauben kannst. Besser, man ist ehrlich. Wenn man was nicht weiß, sagt man, das weiß ich nicht. Selbst in öffentlichen Programmen. Fragt jemand, was man sagt? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Das heißt also, die Dinge, die ich nicht verwirklicht habe, aus den Schastmas, den kann ich eigentlich auch nicht predigen. Den kann ich
eigentlich
auch nicht.
Richtig.
Then the two-part question.
A, is that a different question now?
No, it's related to this. The question of how one interacts with these statements of the Shastra. One, when they're injunctions. When they say, do this, it's something that doesn't make any sense to you. The reason why it should be done, or what the function of it is. And B, when, for instance, if someone says, if someone asks you a question, which the Bhagavatam 5th canto gives an answer to, but you're just, one of these things that came up in the Bhagavad Gita was that Prabhupada said that the other stars in the sky, they're just like the moon, they're reflecting the light of the sun. So someone says, well, what is the nature of it? Is this really true? What is the nature of the stars in the sky? And one still has come to a level of realization where they can have full faith in this. Or if it's an injunction where they can have full faith that, yes, this is what I need to do, this is why, and go ahead and do it. In that case of immature faith, how should one interact with the instructions? And how should one interact with the descriptions?
You mean especially when one comes to a contradictory point and one doesn't understand that question?
That, and also when there's an injunction that you don't understand why it should be done, or what the function of it is, or something like that. So it's telling you, many people come into this question of onions and garlic.
Let me tell you one thing very frankly. I have many doubts. Personally, but I work on them, you know what I mean? Mm-hmm. Like I ask this person, I know that way, I send it over there, and I get satisfaction in different degrees. Mm-hmm. But I go on and on, I say, born, is that been born? I go on and on. You know, like this machine, how do you say this?
Drill.
I go on drilling. But I understand that there's much more to know or to understand that is on my house and my level.
Mm-hmm.
Yeah.
Right.
Anyway, that's, you asked my personal opinion.
And then I know a lot of people have one specific thing that people always bring this doubt about is onions and garlic or eggs. Mm-hmm. One of those, and it says don't eat them, but I don't understand why. So what's the it's almost that since I don't understand why, I shouldn't do it because then it's following blindly.
No, but why? Because Krishna doesn't want it. That's the essence of it. Mm-hmm. And because Krishna doesn't like something, something becomes, how do you say, as it is. You know what I mean?
Right.
That's why Prabhupada used to say, or what the Shastra said, when one understands Krishna, then everything else becomes understandable. So if we understand Krishna, and we care for Krishna's desire, Krishna's gusto, I say, taste, then everything else makes more and more sense, as it is. Just like the onions and the Srila Prabhupada many times said that this is food and the morning ignorance. Just like also pills.
Mushrooms,
for example, also. Just like the mushrooms. When you go and see how these mushrooms grow, you ever saw how they grow in the forest?
Yeah.
No? In damn dark places, under trees and all that. You can actually, you know, if you've studied a little bit the most of nature, you can understand that that is actually the whole thing.
Until one comes to that understanding, though.
And there must be, like for the onions and the garlic, there must be tons of other explanations also, which I'm not familiar with. But my point is that all these explanations become reasonable because Krishna.
Until when there is something like this, so that one can't quite understand why, it's my understanding is that one should still go ahead and act on the basis. If Shastra enjoins like this, if we're,
yes.
One thing we're probably
and that's asked, and that's the symptom of faith. Hmm.
Das ist genau der Punkt, den ich nicht ganz übereinstimme. Ich kann doch jetzt nicht so einen Satz als Wahrheit
Nur nicht so fortgeschritten, dass es verstehen kann, genau wie die Mutter, nur die kann dem Kind viele Dinge nicht erklären. Wenn das Kind zum Beispiel, anyway, das ist, glaube ich, ein guter Beispiel. Das Kind, da gibt es so viele Dinge, dass das Kind noch nicht verstehen kann, aufgrund seiner Unreife, weil es noch so klein ist. Aber wenn es größer, wenn zum Beispiel das Beispiel von Prabhupada gegeben hat, wenn das Kind fragt, wo kommen die Kinder her? Oft erklären die Eltern irgendwelche Märchen, dass es um Klapperstorch kommt und so weiter. Und sie machen sich gar keine Mühe, das zu erklären, weil sie wissen, wenn die größer werden, dann verstehen sie das ganz natürlich. Das ist nur eine Frage von Reifen, wenn sie reifer werden. Und genauso verstehen wir auch im Krishna Bewusstsein. Man versteht, es gibt viele Dinge, die man verwirklicht im Laufe der Entwicklung des Krishna. Nicht eine Frage von blindem Akzeptieren. Ja. Nur wenn man zum Beispiel, wenn man ein bisschen Erfahrung macht mit Krishna, das ist eine gute Erfahrung gemacht hat. Aufgrund dieser guten Erfahrung, der Verwicklung, die man gemacht hat, entwickelt man, wie sagt man, Glauben. Oder? Und man gibt mehr. Und durch die Erfahrung, die man macht, wenn man mehr gibt, ist noch mehr verwirklicht. Und in dieser Weise, nach einiger Zeit, versteht ein Gott geworden, dass es nur eine Frage von Zeit ist. Also solche Sachen auch verwickeln. Dieses Bild akzeptieren. sondern so ganz logisch und vernünftig und es gibt viele Dinge, die ich heute die man verstehen kann. Ach ja, Krishna wusste, mehr mir verstehen kann. Wenn ich es aber gar nicht verstanden habe. Ja, oder einen sehr winzigen Teil nicht verstanden habe. Aber aufgrund des bisschen, was ich verstanden habe, bin ich bereit, so viel mehr zu akzeptieren.
Bei dem Punkt, in dem ich es noch nicht verstanden habe, kann ich doch nicht das einfach als Wahrheit annehmen und damit auch rausgehen und predigen und Fragen beantworten.
So. Wer sagt, wer vor dem ist für
dich? Richard Mani und ich werden eine Diskussion über genau das Thema.
Wer sagt, wer muss rausgehen, soll das alles der Mond sein?
Nein, zum Beispiel eine Frage beantworten oder so mit einem Punkt, den ich einfach nicht verwirklicht habe, einfach nicht verstanden. Do you remember what example we had in our?
It's the thing for the 10th chapter about the moon and
about
stars.
The moon.
And the stars.
Genau. Das war dieses Problem mit dem Mond, dass der Mond weiter weg ist von der Erde als die Sonne.
It was the stars are like the moon. They reflect the light of the sun.
Oder einfach andere Dinge, die ich nicht wirklich verstehe.
Diese solche Sachen solltest du dir von Experten erklären. Leute, die das davon verstehen. Und nicht jeder versteht alles. Sondern es gibt so viele Fachgebiete, weißt du? Genauso brauche ich auch heute, dass Gott geweiht, die bestimmte Fähigkeit, sich spezialisieren auf diese bestimmten Gebiete. Man kann nicht erwarten, dass man alles lernt, alles macht. Ja. Nur zum Beispiel gibt es Bücher, gibt es Gott geweiht, die beschäftigt sich mit Astrologie, alles. Ja. Die Experten sind in der Landwirtschaft oder in der Weißwurst. Die sollen übertragen. Zum Beispiel hat Sadhguru, Investigation, oder?
Forschung
betrieben in diesem Bereich. Und so viele Texte geschrieben, Artikel geschrieben, Bücher geschrieben. Wenn mich jemand sowas fragt, dann muss ich ganz offen sein, dass ich da kaum was man versteht.
Kann man es als Wahrheit hinstellen, wenn man es nur weil es in den Shastras steht?
Es gab eine Zeit, wo die Menschen sehr viel mehr begnadet waren. Weil sie ein unerschöpfliches Vertrauen haben in die Shastra, dass sie nicht so viel Zeit zu verschwenden brauchen und alle forschen und beweisen. Prabhupada man erklärt dazu, dass dieses ganze Wissen, dieses detaillierte Wissen notwendig ist, um uns zu verteidigen gegen die ganzen Herausforderungen von der äußeren Welt. Prabhupada dazu erklärt, dass wenn jemand geboren wird in der vedischen Kultur, in der vedischen Umgebung, von klein auf an lernt, dass Krishna Gott ist, und dass man Krishna dienen muss, dass Krishna Gott ist und so weiter. Und von kleiner Wand spielend lernt, die Bildgestalten zu verehren und all diese Dinge. Ja. Das ist im Grunde schon vollkommen. Aber wenn wir in solchen Umgebungen leben, wo wir ständig rechtfertigen und ständig angegriffen werden und wo wir der Materialismus in der Überzahl ist, müssen wir alle möglichen Argumente und alle möglichen Waffen haben, zu verteidigen. Besser zweifeln zusammen den Stern oder den Mond alles. Weil du dann anders gelernt hast, oder? Hast du anders gelernt? Und von wem hast du es gelernt? Die meisten von den Leuten, die sowas lernen, solche Theorien verbreiten, die haben kein Vertrauen in Gott. Im Gegenteil, die wollen beweisen, dass es Gott nicht gibt. Die sind neidisch auf Gott. Und die haben ihre unheimlichen Hirne und ihre unheimlichen Maschinen und also Technologie benutzt sie dazu. Und wo stehen wir? Und wir sind so winzig kleine Vaishnavas. So groß wie Hut. Völlig unbedeutend. Aber wir können sehen, ne? Welche Kraft schon der Prabhupada aufgestanden ist. Prabhupada hat so gesagt, im Leben Leben kommt von Ebner Schleppart. Hier bin ich, ein ganz kleiner, unbedeutender Weißner. Und ich fordere, weil ich Glaube habe in die Chance, in meinem spirituellen Meister, habe ich die Kraft, um die herauszufordern. Ja. Power ist damit so einfach und simpel. Common Sense Argumente gemacht. Ohne dass ein großer Astronom und wer weiß was wird.
Kann ich also sagen, ich habe Vertrauen darin, dass die Sonne näher an der Erde ist als der Mond. Aber nicht, dass es
im Grunde ist es nur eine Frage von wem man akzeptiert als Autorität. Was man als Autorität akzeptiert. Weder oder begrenzte Sinne, bedingte Seelen mit den vier bekannten Effekten, Neigung zu betrügen, Fehler zu begehen, Illusionen zu sein, begrenzte Sinne zu haben. Und wir sehen, dass die Wissenschaft im Laufe der Geschichte der Wissenschaft besteht aus so vielen Fehlern und auch Betrug. Das hat zum Beispiel Sadhguru und Dr. Kamal sehr schön bewiesen in ihren Büchern. Hast du mal gesehen, ein Video von dem?